Ich hoffe, dass ihr euch gerade bei der Kollekte ordentlich erleichtert habt, dass ihr nicht mehr so schwer nach Hause zu tragen habt. Das ist nämlich unser Thema heute. Ansonsten kann man das nachher noch nachholen. Also da vorne stehen die Körbchen rum. Ich würde Ihnen euch gerne erstmal erzählen, wie ich eigentlich zu diesem Thema komme, beziehungsweise aus meiner eigenen Geschichte erzählen. Ich hatte vor etwa, keine Ahnung, 16 Jahren hatte ich eine extrem heftige Krise. Da habe ich wirklich alles in Frage gestellt oder vieles in Frage gestellt und ich habe gedacht, es wird mir einfach alles zu viel, rutscht mir einfach alle den Buckel runter und ich habe meinem damaligen Chef habe ich gesagt, ich hätte gern 3 Monate unbezahlten Urlaub oder du hast morgen meine Kündigung. Er hat sich dann darauf eingelassen und hat mich dann ziehen lassen. Dann habe ich mir einen Rucksack aufgeschnallt, eigentlich hatte ich noch gar keinen Rucksack. Ich wollte einfach nur die ganzen Gedanken weglaufen, in gewisser Weise. Und dann habe ich gedacht, was mache ich da? Ich mache den sogenannten Schwarzwald-Westweg. Das ist der, der von Pforzheim nach Basel führt, also über den Schwarzwald, so von Norden nach Süden. Das sind etwa knapp 300 Kilometer. Das könnte ich machen. Ich war aber nicht groß wandererfahren. Und deswegen musste ich mir erstmal einen Rucksack kaufen, bevor ich ihn schnüren konnte. Auch Wanderschuhe habe ich mir gekauft. Und beim Rucksack aussuchen, habe ich gedacht, der muss ja auch ordentlich was reingehen, weil die 300 Kilometer, das ist schon ein Stück, auch gerade so über die Schwarzwaldhöhen. Und immerhin sollten da ja Sachen Platz haben wie, ich habe das mal aufgeschrieben, was da alles so drin war. Socken, Unterwäsche, T-Shirts zum Wechseln, eine Ersatzhose, Regenjacke, Zahnbürste, Waschzeug, Verbandsachen für Blasen, Taschenmesser, Trinkflasche, Zelt, Rucksack, Kocher, Feuerzeug, Tütensuppen, Besteck, Plastikteller, Taschenlampe und was weiß ich nicht noch alles. Das Ding, das war so ein Monstrum mit 30 Kilo, knapp. Jetzt ist der Schwarzwald nicht ganz so flach wie hier die Donauebene. Es gibt gelegentlich ein paar Hügel. Was heißt gelegentlich? Der erste Anstieg waren etwa 700 Höhenmeter. Leck mich am Socken, war ich kaputt. Ich war sowas von im Eimer am ersten Abend. Ich meine, immerhin, ich hatte schon 15 Kilometer von den knapp 300. Was hab ich jedes Gramm in diesem Rucksack, ich sag mal, verflucht? Aber jedes einzelne Gramm, ich habe mir echt überlegt, ich könnte ja die Zahnbürste der Stiel abschneiden. Ja, auch das, jedes Gramm, das merkst du, ja, bei jedem Kilometer merkst du jedes Gramm. Und am liebsten hätte ich den ganzen Kladderadatsch einfach nur in den Wald geschmissen. Die Hälfte hätte ich gar nicht, 95% hätte ich nicht gebraucht. Ich wäre ohne ausgekommen. Aber ich habe es nicht gemacht. Warum habe ich es nicht gemacht? Ich bin Schwabe, es hat ja mal Geld gekostet. Habe ich daraus für mein Leben gelernt? Entschieden, nein. Weil mit meinem Lebenslauf mache ich es genauso. Mein Lebenslauf ist mehr als nur 300 Kilometer mal eben über den Schwarzwald. Mein Lebenslauf, das sind viele, viele Jahre. Und da geht's auch hoch und runter. Und auch da habe ich Gepäck in meinem Rucksack, wie auch immer, an materiellen Dingen und an immateriellen Dingen. Also ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde mein Leben oft anstrengend. Echt. Will jetzt nicht klagen, ich habe keine garstige Frau. Habe auch nicht irgendwelche schweren Schicksalsschläge zu verkraften oder irgendwelche äußeren Umstände, die mich bedrücken, sondern manchmal denke ich, selbstgemacht anstrengend. Es ist alles so kraftraubend. Es kostet so viel Energie. Einfach weil ich das Gefühl habe, mein Leben ist zu dicht, zu vollgepackt, zu kompliziert. Das mag zum einen mit meinem Alter zusammenhängen. Ja, auch wenn ich jünger aussehe, ich bin immer ganz so jung. Und ich denke manchmal noch sehnsuchtsvoll an die leichten, lockeren Teenie-Jahre zurück oder Studentenzeit. Hey, Dolce Vita, das Leben war einfach nur Spaß. Ja, gut, man musste ein bisschen nebenher lernen, aber in Wahrheit keine Belastung, keine Ansprüche, kein kompliziertes Lebensgefüge, ohnehin kein Geld, also dass man jetzt irgendwie damit hätte was machen können. In der Zwischenzeit habe ich Familie, in der Zwischenzeit stehe ich im Beruf, stehe im Geschirr, trage Verantwortung. Und je nachdem, ja, dann kommt noch die, weiß ich, Schwiegermama oder Schwiegerpapa, die pflegebedürftig sind oder werden und Kinder sind aber noch nicht aus dem Haus und plötzlich stehst du im mittleren Alter in dieser Doppelbelastung. Also das mag sicher an meinem Alter liegen. Aber dass meine Welt kompliziert ist und kraftraubend, liegt nicht nur an meinem Alter, ich glaube, das liegt auch an der Welt. Die hat sich ja dramatisch verändert. Es wird ja immer komplizierter. Ich gebe nur ein Stichwort. Passwörter und Pins. Ihr wisst, wovon ich rede, vermutlich. Hey, für jeden Dreck brauchst du irgendein Passwort, brauchst du irgendeinen Pin. Wenn du Geld abheben willst bei der Bank, brauchst du einen Pin. Wenn du, weiß ich, ins Internet möchtest, bei eBay oder bei Amazon was einkaufen, brauchst du Passwort. Wenn du, also egal wo, überall braucht man irgendwelche Nummern. Selbst mein Radio im Auto, wenn man da die Batterie abklemmt, geht's nicht mehr. Muss man einen Pin eingeben. Überall Pin, Tan, Tralala. Oder überhaupt die Computertechnik. Das muss ich mal vorstellen. 1991, das ist jetzt gerade ungefähr ja 25 Jahre her. Meine Frau und ich, wir haben uns 1991 unseren ersten Computer gekauft. Ich kann mich noch gut daran erinnern damals, wie ich in den Laden gegangen bin und beziehungsweise ich habe den von einem Bekannten gekauft. Und ich bin Schwabe. Ja, und mein Vater hat immer gesagt, Bub, wir sind zu arm, um uns irgendeinen Klump zu kaufen. Wenn du was kaufst, dann kaufst du was Gescheites. Und ich wollte einen Computer kaufen, der auch ein bisschen anhält. Ja, also so eine Schreibmaschine hält ja auch so 20, 30 Jahre. Und da habe ich gedacht, jetzt kaufe ich mir so einen Computer, ja, so ein neumodisches Gerät mit Bildschirm, das auch so 20, 30 Jahre anhält. Und der mir verkauft hat, der hat gesagt, hier, nimm stehen. Ich sag dir, der hat 80 Megabyte Festplatte, die kriegst du dein Leben lang nicht voll. Ich weiß heute noch, wo er wohnt. Was sich seither verändert hat. 1991 hatten wir einen Computer. Heute leben in unserem Haushalt 5 Laptops, ein Netbook, ein iPad, 5 Smartphones, 2 Mobiltelefone mit Tasten und eine Katze. Und die alle wollen versorgt werden, wollen gepflegt werden, auch die Katze. Die alle haben Antivirenprogramme gegen irgendwelche Schädlinge, auch die Katze. Die alle haben ein Passwort. Katze nicht. Aber versteht ihr, es ist kompliziert. Wenn ich an den ganzen Schriftkram denke, die ganzen Ordner, die sich bei uns daheim stapeln, mit irgendwelchen Bescheiden, mit irgendwelchen Sachen, die man nicht wegwerfen darf von Gesetzeswegen und tralala, das stapelt sich und ich denke immer, einfach mal anzünden und gut wäre. Überhaupt sammelt sich vieles an. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Irgendwann hast du dann vielleicht mal ein Auto, um das musst du dich kümmern. Je nachdem, manche Familien, ja, wir haben mittlerweile 2. Meine Frau hat 1 und ich habe 1, weil ich oft weg bin. Eigentlich haben wir 3, weil meine Tochter jetzt gesagt hat, hier, ich hätte auch gern, wäre auch gern ein bisschen mobil. Mit jedem Auto musst du gucken, ja, Kundendienst und was weiß ich, also Versicherung. Versicherungsvergleich ist auch so ein Ding. Bist du sicher, dass du die günstigste Versicherung hast? Dann hast du ein Haus, dann hast du eine Wohnung, die musst du in Ordnung halten, putzen, abstauben, kleinere, größere Reparaturen, gelegentlich streichen, dann kommt wieder die Heizung. Und auch da kommt es wieder auf die Frage an, ist jetzt gerade das Öl billig oder wie ist es mit dem Gasanbieter, ist der billigste? Ja, also, dann hast du einen Garten, den musst du pflegen, Rasen mähen, Unkraut jäten. Jede Vase, die rumsteht, musst du abstauben. Hey, und das ganze Zeug, was da rumsteht, im Keller, du liebe Zeit, ich kann gar nicht so viel wegschmeißen, wie das immer voll wird. Oder auf dem Dachboden, überall. Und ich krieg manchmal den Vogel. Vor 100 Jahren, also um 1900 rum, vor 100 Jahren, hat ein durchschnittlicher deutscher Haushalt 1000 Dinge besessen. Ein durchschnittlicher deutscher Haushalt 1000 Dinge. Zur damaligen Zeit lebten etwa im Durchschnitt 4,5 Personen pro Haushalt in einem Haus. 4,5 Personen, 1000 Dinge. Heute im Jahr 2016 liegt der Durchschnitt bei 10.000 Dingen pro Haushalt. Bei einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von 2,03 Personen. Das heißt also umgerechnet, vor 100 Jahren hat jeder Mensch im Durchschnitt 220 Dinge besessen. Heute sind es 5.000. im Durchschnitt. Die Familie Bernd bei uns daheim, ich weiß nicht, ob wir den Durchschnitt halten oder ob wir den nicht erhöhen. Wir sind 5 Leute in unserem Haushalt. Das sind 25.000 Dinge. Ja, eine Gabel und noch eine Gabel sind schon 2. Eine Socke und noch eine Socke, auch 2. 25.000 Dinge. Ich glaube nicht, dass wir so wenig haben. Und die neue Untersuchung hat herausgefunden, dass wir höchstens 5% davon wirklich brauchen. 5%, die so im täglichen, wöchentlichen, im gewöhnlichen Gebrauch sind. Das heißt also, von den 5.000 Dingen, die du hast daheim, brauchst du gerade mal 250. Die restlichen 4.750 stehen rum, liegen rum, hängen rum, dümpeln vor sich hin. Und eigentlich ist es so, wenn man einen Großteil davon einfach nur weghauen würde, es wird uns tatsächlich nichts fehlen. Nicht groß. Und trotzdem behalten wir die Dinge. Warum? Naja, man kann es ja mal brauchen. Wer weiß. Irgendwann denkt man sich, oh, hätte ich es nur nicht weggeschmissen. Oder die Schwaben, es hat ja mal alles Geld gekostet. Und deswegen schmeißt man die Sache nicht weg, weil es hat ja mal Geld gekostet. Worüber man oftmals nicht nachdenkt, ist, dass es nicht nur das Geld war, was die mal gekostet haben, sondern dass die nach wie vor Kosten verursachen, nämlich die Kosten Platz, die Kosten Zeit, die Kosten Kraft, weil man um alles sich kümmern muss. Alles schreit mich an. Reparier mich, räum mich weg, staub mich ab, wasch mich, mach was mit mir. Wenn die Dinge nicht da wären, würden sie mich nicht ständig anklagen, nicht ständig was von mir wollen. So, jetzt genug des Jammerns. Ich bin zurzeit oder ja, die letzten Monate, Jahre viel mit dem Auto unterwegs. Und vor ein paar Monaten lief da ein Lied im Radio. Da würde ich euch gerne mit hineinnehmen, weil das Lied hat mich gepackt. Ich lese es nochmal vor, den Text, für die, die vielleicht nicht richtig verstanden haben. Eines Tages fällt dir auf, dass du 99% nicht brauchst. Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Du siehst dich um in deiner Wohnung, siehst ein Kabinett aus Sinnlosigkeiten, siehst das Ergebnis von Kaufen und Kaufen von Dingen, von denen man denkt, man würde sie irgendwann brauchen. Siehst die Klamotten, die du nie getragen hast und die du nie tragen wirst, und trotzdem bleiben sie bei dir. Zu viele Spinnweben und zu viel Kram, zu viel Altlast in Tupperwaren. Und eines Tages fällt dir auf, dass du 99% davon nicht brauchst. Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Nicht nur ein kleiner Hofstaat aus Plastik, auch die Armee aus Schrott und Neurosen auf deiner Seele wächst immer mehr, hängt immer öfter blutsaugend an deiner Kehle. Wie geil die Vorstellung wäre, das alles loszuwerden, alles auf einen Haufen mit Brennpaste und Zunder, und es lodert und brennt so schön, ein Feuer in Kilometern noch zu sehen. Und eines Tages fällt dir auf, dass du 99% nicht brauchst. Also nimmst du den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Ab heute nur noch die wichtigen Dinge, ab heute nur noch leichtes Gepäck. Und eines Tages fällt dir auf, es ist wenig, was du wirklich brauchst. Also nimmst du den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es lebt sich besser, so viel besser, mit leichtem Gepäck. All der Dreck von gestern, all die Narben, all die Rechnungen, die viel zu lange offen rumlagen, lass sie los, schmeiß sie einfach weg, denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Diesen Text, der hat mich erwischt beim Autofahren, weil ich gedacht habe, jo, genau so ist es. Und ich wurde erinnert bei diesem Text an einen Ausspruch von einem Dozenten vom Theologiestudium, der hat oftmals gesagt, er hat so den Vergleich zum Auto, beim Auto, er hat gesagt, wir müssen die Eigenlast verringern, damit die Nutzlast größer werden kann. Oftmals ist die Eigenlast so groß, dass wir schlichtweg keine Nutzlast mehr haben, nichts mehr brauchen können. Das heißt also, unser Leben ist so kompliziert, wir haben so viel damit zu tun, unser eigenes Leben am Laufen zu halten, dass wir für andere gar keinen Platz mehr haben, für anderes. Ja, weil die Eigenlast so groß ist. Und was mir in besonderer Weise auch gefallen hat, nicht nur bei den materiellen Dingen, die sie besingt, Nicht nur bei den äußerlichen Dingen, sondern auch bei den inneren. Nämlich im zweiten Teil des Liedes, da heißt es, nicht nur dein kleiner Hofstaat aus Plastik, auch die Armee aus Schrott und Neurosen auf deiner Seele wächst immer mehr, hängt immer öfter blutsaugend an deiner Kehle. All der Dreck von gestern, all die Narben, all die Rechnungen, die viel zu lange offen rumlagen, lass sie los, schmeiß sie weg, denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Und das ist auch so ein Punkt, was schleppen wir nicht alles mit uns rum? Nicht nur an äußeren Dingen, sondern auch, ja, Schrott und Neurosen, Verletzungen aus der Vergangenheit, die wir mit uns rumtragen, ja, Verletzungen aus der Kindheit, Verletzungen aus der letzten Partnerschaft, von einer zerbrochenen Freundschaft. Und statt weiterzugehen, halten wir oftmals an diesen Dingen fest, was die anderen uns angetan haben. Wir hegen die Dinge, wir pflegen sie und tun eigentlich letztlich alles dafür, dass die Sachen auch nicht wirklich heilen, nicht wirklich heil werden können. Weil wenn wir sie abschließen würden, dann würde der andere ja ungestraft davonkommen. Dann würde der andere ja gar nicht büßen müssen. Und deswegen auch offene Rechnungen. Sie singt von offenen Rechnungen. All die offenen Rechnungen, die viel zu lange offen rumlagen. Ich weiß nicht, ob du offene Rechnungen hast. Aber ich kenne viele Menschen, die haben unglaublich viele offene Rechnungen. Mit anderen noch. Dinge, die denen damals angetan haben. Dinge, die eigentlich vergeben werden müssten. Aber das kann man nicht machen, weil dann würde der andere straflos davonkommen. Und stattdessen holt man sich die Dinge immer wieder in Erinnerung, pflegt sie, erinnert sich selbst daran und erinnert auch den anderen dran. Ja, damals hast du mir. Und wenn du damals nicht gewesen wärst, und heute wird's mir viel besser gehen, wenn das damals nicht gewesen wäre. Ja, und heute trage ich noch Last an dem und jenem. Und das ist immer nachtragend. Ich finde, wir haben in Deutschland eine tolle Sprache. Nachtragend. Der Begriff. Jetzt nur mal angenommen, da hat die Dagmar mir was angetan. Ist ja ganz liebe, aber angenommen, die war garstig zu mir. Die hat mir irgendwas an den Kopf geschmissen oder hat mich irgendwie unfair behandelt und was weiß ich, ja. Und ich konnte es ihr noch nicht heimzahlen. Ich konnte mich noch nicht rächen, also konnte nicht Ausgleich herstellen. Jetzt ist da noch eine offene Rechnung. Ja, das heißt, es gibt Dinge, die möchte ich ihr eines Tages mal noch reindrücken. Irgendwann möchte ich es ihr reindrücken. Irgendwann möchte ich es ihr sagen, was sie gemacht hat damals. So. Und damit ich es aber nicht vergesse, packe ich all die Dinge und packe sie in meinen Wanderrucksack. All die Argumente, all das, was ich ihr an den Kopf schmeißen will, das packe ich in meinen Rucksack hinten rein. Und jetzt bin ich nachtragend. Ich trage es ihr hinterher. Sie geht heute Abend in den Biergarten und hat ein schönes Leben, Dolce Vita. Und ich trottel, ich trage sie hinterher. Ich bezahle für ihre Schuld nochmal. Also ich weigere mich persönlich, nachtragend zu sein. Aber wie viel tragen wir mit uns rum, weil wir nachtragend sind? Statt wir, wenn wir Dinge vergeben würden, loslassen und jetzt nicht einfach nur so vergeben, aber einfach zart dran zu arbeiten und sagen, und ich will es nicht mehr in meinem Leben. Die offenen Rechnungen, die Neurosen, den Schrott, ich will es nicht mehr. Und es hat einen Vorteil auch wiederum für uns. Warum? Nun, ein Schritt nach Afrika. In Afrika gibt es ja gerade so in Zentralafrika, in den trockenen Gebieten, da gibt es oft Dürre. Und im Busch, da lebt ein afrikanischer Stamm, das sind die Malakahadi. Und die Malakahadi, die fangen Paviane, weil die Paviane, die wissen noch, wo es was zu trinken gibt. Ja, die Paviane, die wissen immer noch, wo irgendwie noch ein altes Wasser, ein Wasserloch ist, wo man noch irgendwie Wasser schöpfen kann. Also fangen die Paviane ein, dann geben sie ihnen Salz zum Essen. Ja, Paviane lieben Salz, weil in der Wüste ist Salz kostbar, da gibt's nicht viel Salz. Und die lieben es, an diesen Salzsteinen zu lecken oder drauf rumzubeißen. Und wenn die ordentlich Salz gegessen haben, dann werden die Paviane durstig. Da kriegen die richtig, ja, haben die richtig Durst. Und dann lassen sie den Pavian los. Und dann rennt der schnurstracks zum Wasserloch. Und die natürlich, ja, die Malakadi dann hinterher. Und dann wissen sie, wo es Wasser gibt. Jetzt muss man natürlich erstmal einen Pavian fangen. Ja, wie fängt man einen Pavian? Ich habe euch noch einen kleinen Clip mitgebracht.
Die Paviane haben immer einen geheimen Wasservorrat. Aber sie denken nicht daran, ihn zu verraten. Und wenn sich ein Machalachadi auf einen Jagdausflug in die tiefe Kalahari wagt, muss er Wasser finden, weil er es nicht, wie der Buschmann versteht, Flüssigkeit aus einer Wurzel zu saugen. Er hat aber seine eigene Methode herauszufinden, wo es Wasser gibt. Wenn er sicher ist, dass ihn ein Pavian beobachtet, bohrt er mühsam ein Loch in einen riesigen Termitenbau, weil er die unstillbare Neugier der Paviane kennt. Als nächstes steckt er einige Wildmelonensamen in das Loch und bearbeitet sie so, dass sie in einen Hohlraum fallen. Dann schlendert er davon, in dem Wissen, dass der Pavian vor Neugier brennt. Der Pavian traut dem menschlichen Wesen schon gar nicht, also spielt er den Uninteressierten. Aber er muss einfach wissen, was in dem verflixten Loch ist. Schließlich hält es Herr Neugier einfach nicht mehr aus. Was ist da drin? Er greift hinein, packt eine Faust voll und jetzt ist seine Hand zum Herausziehen zu groß. Wenn er so vernünftig wäre, die Samen fallen zu lassen, könnte er seine Hand wieder herausziehen. Jetzt lässt er los, wo es zu spät ist.
Also falls ihr mal einen Pavian fangen müsst. Ich finde es so erstaunlich, diese Falle ist erstaunlich. Wisst ihr, warum die Falle so erstaunlich ist? Weil es eigentlich gar keine Falle ist. Der Termitenhügel ist keine Falle. Da schnappt nichts zu, da umklammert nichts. Dieser Termitenhügel hält den Affen nicht fest. Die eigentliche Falle von dem Affen ist in seinem Kopf. Ist in seinem Willen, an den Melonensamen festzuhalten. Die Falle ist in seinem Kopf. Es ist eigentlich letztlich sein eigener Wille. Sein eigener Wille wird ihm zur Falle. Das heißt, der Pavian könnte buchstäblich mit einer Handbewegung frei werden. Mit einer Handbewegung wäre er frei. Macht er aber nicht. Er lässt nicht los, sondern klammert fest. Und am Festklammern wird er selber zum Gefangenen. Und wie oft? Naja, wir sind eigentlich, oder? Wir sind schlauer als Paviane. Oder? Also ich meine, wir sind Pavianen weit überlegen. Nicht wahr? Wir halten nicht an Dingen fest, die uns dann letztlich zu Gefangenen machen. Oder? Natürlich machen wir das. Ob das die materiellen Dinge sind, die man nicht wegschmeißen will, weil sie mal Geld gekostet haben oder weil man es irgendwann mal brauchen könnte. Ob das die immateriellen Dinge sind, die Verletzungen, die Verwundungen, die unvergebene Schuld oder was weiß ich was, der Schrott, die Neurosen auf unserer Seele, weil wir die Hand voll haben mit offenen Rechnungen, die wir auf keinen Fall loslassen möchten. Und dann hängen wir da dran und sind selber die Gefangenen. Die Freiheit und die Leichtigkeit liegt im Loslassen. Im Loslassen liegt Freiheit. Im Loslassen liegt Leichtigkeit. Loslassen, so die Sorge ums eigene Ich. Wird's reichen im Alter? Werde ich ein Einkommen haben? Wie ist es mit der Zukunft? Was ist, wenn ich krank werde? All die Gedanken. Oder das Loslassen von offenen Rechnungen, Vorwürfe, Groll, Verbitterung, die in Wahrheit mich festhalten. Oder Loslassen auch von alten Wünschen, Träumen, die man mal hatte. Vielleicht den Schmerz über eine verpasste Chance. Mensch, hätte ich damals nur. Oder vielleicht auch Loslassen von Beziehungen, die einem vielleicht mal lieb und teuer waren, die vielleicht auch viel Energie und Kraft gekostet haben, die einem auch mal was gegeben haben, aber heute einfach nur noch Last sind, nur noch anstrengen. Zu sagen, ich beende das, ich lass los, weil es mich einfach beschwert. Leichtes Gepäck. Ich will euch natürlich nicht nach Hause gehen lassen ohne einen biblischen Bezug. Weil die Bibel ist voll von diesem Thema. Die ist voll von diesem Thema. Ein Klassiker zum Beispiel Hebräer 12, Vers 1. Da beschreibt der Hebräerbriefschreiber, wie wir in einem Stadion sind. um uns herum die Wolke von Zeugen, wie es so schön heißt. In Wahrheit sind es Stadionbesucher mit der Tröte in der Hand. Da sitzt Mose, sitzt da, und Abraham sitzt da, und Paulus sitzt da, oder was weiß ich. Ja, und die sitzen alle da auf der Tribüne, und die sehen mich gerade, wie ich in meinem Lebenslauf laufe. Und die tröten, ja, Frank, gib alles, yeah, du schaffst es. Und dann schreibt der Hebräerbriefschreiber, lasst uns ablegen, alles, was uns beschwert. Und uns laufen in diesem Lauf. Lasst uns ablegen, alles, was uns beschwert. Ja, die sagen, du, pass mal auf, Frank, du läufst besser mit leichtem Gepäck. Du musst jetzt nicht 30 Kilo auf dem Rücken haben und dann deinen Lebenslauf laufen und dann mit hängender Zunge vielleicht sogar zusammenbrechen, bevor du am Ziel bist. Hebräer 12,1, Epheser 4,22, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, mit seiner Gesinnung auf das Diesseits, auf das Hierhaben. Ich, meiner, mich und mir, segne doch, oh Gott, uns vier. Legt ab. Epheser 4,25, darum legt ab die Verlogenheit und das Schielen aufs Image und redet die Wahrheit. Römer 13,12, lasst uns ablegen die Heimlichkeiten. Kolosser 3,8 und so weiter. Auch Jesus sagt in der Bergpredigt, sammelt euch keine Schätze auf der Erde, wo sie von Motten zerfressen werden oder von Rost oder von Schimmel. Habt ihr schon Sachen weggeschmissen, die verschimmelt waren? Also ich meine, es sind nur Lebensmittel, sondern auch mal andere Sachen. Ich schon. Haben alle mal Geld gekostet. Oder Dinge, Klump, was kaputt geht, was an Wert verliert, wo man viel investiert am Anfang, man kauft es, niegelnagelneues Auto und nach einer gewissen Zeit ist bloß noch die Hälfte wert. Gut, neue Autos hier, bei Audi muss man natürlich neue Autos kaufen, weil sonst geht Audi pleite. Aber oder Sachen, die Inflation auffrisst, Schätze, an denen wir festhalten und ihn jetzt gefangen halten? Sammelt euch keine Schätze auf der Erde. Oder Jesus begegnet einem, wie heißt es so schön, einem reichen Jüngling, also einem jungen, aufstrebenden Start-up-Unternehmer, der richtig Kohle gemacht hat, der ein Imperium aufgebaut hat, der es richtig zu was gebracht hat. Und er sagt ihm, folg du mir nach. Aber er konnte nicht. Der andere konnte nicht nachfolgen. Warum? Weil er das so liebte. Sein Besitz, sein Wohlhabendsein. Wie lange hat er dafür gearbeitet? Und Jesus sagt, und jetzt lass los. Und er hält fest und ist letztlich ein Gefangener von seinem Geld, von seinem Besitz, von seinem Häuschen, von seinem schicken, fetten Auto, von seinem tollen Garten. Er hat das Ding, er hat all die Dinge und in Wahrheit haben sie ihn. Jim Elliot, ein amerikanischer Missionar, der dann im Laufe seines Lebens dann eben umgebracht wurde. Jim Elliot hat mal gesagt, der ist kein Narr, der loslässt, was er nicht halten kann, um zu ergreifen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der loslässt, was er ohnehin nicht halten kann, weil irgendwann musst du loslassen. Du wirst ohne etwas diese Welt verlassen. Definitiv. Der ist kein Narr, der loslässt, was er nicht halten kann, um die Hand frei zu haben und zu ergreifen, was er nicht verlieren kann. Oder um nochmal zu meinem Dozenten im Theologiestudium zurückzukehren, wir müssen die Eigenlast verringern, damit die Nutzlast größer werden kann. Und von all den Dingen, an denen wir festhalten, wird es keinen Platz im Jenseits geben. Das heißt, das Materielle können wir nicht mitnehmen, das ist uns klar. Aber auch das Nicht-Materielle können wir nicht mitnehmen. Im Himmel hat es keinen Platz. Du wirst deine offenen Rechnungen, die du hast mit Menschen, vor der Himmelstür loslassen müssen. Du wirst die nicht in den Himmel reinnehmen können. Du wirst im Himmel keine Rachegedanken haben können. Da im Himmel gibt es keinen Platz dafür. Das heißt, vorher musst du die offene Rechnung loslassen. Vorher musst du auch deine Verletzung loslassen. Vorher musst du deinen Groll loslassen. All die Dinge, die werden im Himmel keinen Platz haben. All die Neurosen, all der Schrott, der Dreck von gestern, wie sie singt, wird im Himmel keinen Platz haben. Von daher, Übung für heute, loslassen. Loslassen. Ein Stück weit Himmel auf Erden schaffen. Dem Himmel ein bisschen, ein Stück weit näher kommen. Das heißt, das könnte konkret eine Auswirkung haben, heute an dem Sonntag. Für den Fall, dass ihr nochmal eure Wohnung, euer Haus seht. Ja, also falls ihr nochmal heimkommt, heute. Ich habe eine Aufgabe für euch. Ja. Dürft ihr machen, ihr dürft auch sagen, nee, will ich nicht, ist aber eure Entscheidung. Ja. Ich erinnere nur an den Pavian. Die Aufgabe lautet, wenn ihr heute heimkommt, guckt euch ein Teil aus. Eins, wo er sagt, das steht nur rum, verbraucht bloß Platz, braucht bloß, ja, braucht kein Mensch, muss ich nur abstauben oder was weiß ich. Ein Ding und das haut er heute noch weg. Das wäre die Aufgabe für heute. Und wenn morgen der Wecker klingelt und ihr wieder in eurer Wohnung aufwacht, ein Ding morgen. Und das probiert mal aus für eine Woche. Und jetzt bin ich leider nächsten Sonntag nicht da, aber mich würde interessieren, wie es euch ging. Loslassen, um frei zu sein. Dazu lade ich euch ein. Und nicht nur materiell, sondern vielleicht auch, hat der eine oder andere gesagt, bei mir ist es nicht das Materielle. Bei mir sind es nicht die Dinge um mich herum, sondern bei mir ist etwas, was sich auf meiner Seele angesammelt hat. Ja, was sich draufgelegt hat wie Staubschichten, ganz viele und jetzt mittlerweile tonnenschwer wiegen. Verletzung, Unvergebenes, Groll, offene Rechnungen. Ihr könnt auch heute eine Sache loslassen. Und die könnt ihr hier im Gottesdienst lassen. Ihr könnt zu jemandem hingehen und sagen, ich würde gern mit dir beten. Und ich würde gern eine Sache, das muss nicht euer komplettes Leben sein, eine Sache zu sagen, und hier und heute lasse ich die da, ich nehme die nicht wieder mit nach Hause. Oder wenn ihr es nicht mit jemandem ausmachen wollt, nicht im Zweiergespräch, dann gebe ich euch jetzt nach der Predigt die Gelegenheit für ein paar Sekunden der Stille, dass ihr in der Stille sagen könnt, was ist der eine Punkt, den ich heute hier lassen will, an dem ich nicht länger festhalten will, die ich raushauen will aus meinem Rucksack, damit mein Lebenslauf leichter wird. Ja? Das heißt also, wir haben jetzt einen Moment der Stille. Ich werde dann diese Stille abschließen und ich bitte euch in dieser Stille mit Jesus auszumachen, zu sagen, was ist das, was mein Leben gerade beschwert? Was ist das, was ich loslassen will? Vielleicht auch eine Sorge, die dich gerade umtreibt, die dir das Leben schwer macht. Lass sie los. Es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Amen.